habe schon viele Deutschlandspiele in meinem Leben miterlebt. Ich glaube, das erste war 99, glaube ich, und auch bei großen Turnieren viele Spiele erlebt. Aber das war von der Stimmung schon auch vor dem Spiel echt super. Also es war erstmal friedlich, es war positiv.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. So ganz, ganz langsam geht die Europameisterschaft zu Ende. Was bleibt hängen abseits der sportlichen Ergebnisse? War Deutschland als Land ein guter Gastgeber? Wir haben viel Kritik gehört, gerade von der Insel aus England. Wir haben alle mitbekommen, dass die Bahn sich von der schlechtesten Seite gezeigt hat. Das überrascht uns, glaube ich, nicht. Das kennen wir. Wer täglich mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass da wenig funktioniert. Aber die Frage ist schon, wie hat das Ausland eigentlich uns gesehen? Und dann wäre es natürlich naheliegend, mit jemandem zu sprechen, der im Ausland lebt und dann natürlich gerne auch die deutsche Sprache beherrscht. Da muss ich hier nicht alles übersetzen und ihr womöglich Englisch, Französisch, Spanisch Kenntnisse haben. Und ich habe ja den Daniel Barthold, den habe ich schon vor langer Zeit mal hier bei mir in Bosses Bundesliga-Blog als Groundhopper vorgestellt. Der wohnt, lebt in London und von der Insel fliegt er immer wieder rüber nach Europa, Afrika, der ist überall unterwegs, um sich halt die Spiele, die Stadien, die Länderpunkte anzusehen und zu holen. Und der war auch bei der Europameisterschaft dabei. Und da habe ich natürlich gedacht, frag ihn mal, den Daniel, wie sehen die Engländer denn diese EM oder haben sie gesehen? Sie ist ja bald zu Ende. Wir haben ja gehört, Gelsenkirchen ist ein Drecksloch. Da war man nun gar nicht mit einverstanden. Was einen auch so ein bisschen wunderte, denn England hat ja nun ähnliche Struktur mit Bergbau und da sieht es wahrscheinlich nicht besser aus. Aber ich sage wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Er weiß es. Daniel Barthold ist heute mein Gast, Groundhopper. Der ist rübergeflogen aus London nach Deutschland, hat sich ein Spiel in Dortmund angesehen, aber eben auch seine Eindrücke geschildert, wie in England die EM bewertet wird und was er dann in Deutschland erlebt hat. Bevor es losgeht, meine Vita, ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, arbeite für Radio und Fernsehen, das heißt Sky und ZDF, Radio- und Streamingsender. Hab so rund 1800 Top-Spiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert. Die Spiele von Welt- und Europameisterschaften übertragen, das mache ich auch im Moment und darf auch das Endspiel live kommentieren, freue ich mich sehr drauf. Ja, und bin seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog unterwegs auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Heute mein Gast, Daniel Barthold, ein Deutscher in London, ein Groundhopper, der die Europameisterschaft aus seiner Sicht bewertet. Daniel Barthold darf ich begrüßen, ein Deutscher in London, beruflich dort, familiär dort, aber auch Groundhopper. Du hüpfst immer wieder von der Insel durch die Weltgeschichte, um die Spiele anzuschauen. Du bist natürlich auch bei der Europameisterschaft dabei gewesen, hast dir ein Spiel in Dortmund angeschaut. Bevor wir über deine Erlebnisse während der EM sprechen, du sitzt in London und deswegen würde, glaube ich, die wichtige Frage erstmal sein, wie nehmen die Engländer die Europameisterschaft auf? Gelsenkirchen, haben wir mal gehört, das hat man versucht, in einem Radio-Interview fehlerfrei auszusprechen. Das scheint wohl ein bisschen problematisch zu sein für Engländer. Und es hieß immer wieder, it is a Drecksloch. Es ist wohl ein Drecksloch, also Gelsenkirchen-Katastrophe. Ist das so schlimm, wie die Engländer das behaupten? Wie ist der Eindruck von England oder der Engländer von der EM?
Ja, erstmal schöne Grüße aus London, mal wieder dabei zu sein, sehr schön. Europameisterschaft, generell glaube ich, ziemlich positives Feedback, viel Partystimmung natürlich auch. Ich habe das aus englischer Sicht verfolgt, aber eben auch aus schottischer Sicht. Das war ja extrem nett, wie die Schotten und die Deutschen da zusammen sozusagen Freundschaften geschlossen haben und gefeiert haben. Und das ist eigentlich auch so, der Hauptaugenmerk war so ein bisschen auch auf die Feierlichkeiten und auch diesen Monat zu nutzen in Deutschland, endlich mal wieder ein großes Turnier zu haben, wo keine Einschränkungen sind. Die Spiele sind ausverkauft. Wir hatten uns ja vor 3 Jahren mal unterhalten zur letzten EM. Da war es ja noch eine komplett andere Situation, wo teilweise die Stadien maximal halb voll waren. Und ja, Gelsenkirchen, also natürlich war das ein Thema, gerade beim ersten Spiel. Witzigerweise habe ich mich am Sonntag in Dortmund auch noch mit jemandem getroffen, der also gebürtiger Gelsenkirchener ist und der das natürlich mitbekommen hat, wie diese Stadt so ein bisschen in den Dreck gezogen wurde in erster Linie natürlich von den englischen Medien, das ist ja der Klassiker hier. Und das hat ihm natürlich auch nicht gefallen. Ich meine, jeder, der mal in Gelsenkirchen war und die Geschichte der Stadt kennt und die wirtschaftliche Situation auch in Gelsenkirchen, der weiß, dass das natürlich jetzt nicht mit München oder vielleicht auch mit Hamburg oder Düsseldorf verglichen werden kann. Hat natürlich auch so seinen Charme. Aber du hast recht, also die Medien waren doch relativ schockiert, weil die Stadt angeblich so hässlich ist. Es gab natürlich auch organisatorische Probleme beim Spiel gegen Serbien, dass die englischen Fans ganz außerhalb ihre Fanzone hatten. Es gab da ja auch das ein oder andere Problem. Es war ja bis jetzt eine friedliche EM, aber zwischen den Serben und England gab es wohl doch dann die ein oder andere Schlägerei, so wie ich das von meinem Gelsenkirchener Kumpel erfahren habe. Und es hatte dann wohl in erster Linie organisatorische Gründe. Also ich kenne auch jemanden, der bei dem Spiel war gegen Serbien, der kommt aus Sheffield. Und der hat auch gesagt, nach dem Spiel da wegzukommen, war eine Katastrophe. Es war teilweise sehr eng, da auch durch Tunnel zu gehen. Also es war dann auch ein Gesundheitsrisiko irgendwo. Und ich glaube, das war in erster Linie der Kritikpunkt. Also nicht unbedingt, dass die Stadt nicht so wirklich schön ist. Ich meine, das müsste man in England eigentlich kennen. Das ist Ruhrgebiet, ist ja ähnlich wie bei uns hier in England der Nordwesten. Also so Städte wie Stoke, Blackburn oder Burnley, also die sind teilweise noch schlimmer. Du hast ja in Gelsenkirchen zumindest nochmal irgendwie eine Innenstadt. Aber im Nordwesten England ist die wirtschaftliche Lage ähnlich prekär und das ist eigentlich genauso, dass es da nicht wirklich schön ist. Dazu kommt es da, dass es da vielleicht noch öfters regnet als jetzt im Ruhrgebiet. Aber klar, es war natürlich ein Medienthema. Da nochmal anschließend, das größere Thema eigentlich bei den Engländern war der Platz. Also jetzt das Spiel gestern zum Beispiel Portugal gegen Slowenien. Der größte Kritikpunkt bis jetzt an dieser Europameisterschaft war der Platz in Frankfurt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stimme ich zu. Das fing ja bei dem Belgien-Slowakei-Spiel schon an. Dann bei England gegen Dänemark sind ja schon Rasenstücke dann auch beim Spiel so richtig rausgegangen bei irgendwelchen Tackles, bei irgendwelchen Sprints. Kyle Walker ist da auch einmal übel ausgerutscht. Also das kann auch Verletzungen hervorheben. Und das war eigentlich so das Thema hier. Und gestern war nochmal Gary Lineker und Alan Shearer, die haben sich nochmal drüber unterhalten beim Spiel Portugal gegen Slowenien. Also die Platzverhältnisse, die hätten besser sein können, noch bei anderen Standorten. In Frankfurt war es jetzt extrem. Ich weiß, es hat relativ viel geregnet. Dann mit dem Dach, das ist ja dann zu. Ich weiß nicht, ob dann wenig Sonne, dass der Platz nicht richtig trocknen kann. Aber das war eigentlich eher das Thema. Also Gelsenkirchen, ja, in sozialen Medien so ein bisschen, im Fernsehen eher weniger. Aber für Engländer sind halt Platzverhältnisse bei so einem großen Turnier eigentlich das A und O. Jetzt läuft ja gerade Wimbledon, da kannst du ja wirklich, also der Rasen ist ja wunderbar, die Qualität. Und das war eigentlich so eher der Kritikpunkt. Organisatorisch klar, wir sind in schwierigen Zeiten momentan, der Service-Sektor leidet. Das ist dann halt auch mal, muss man auch mal verstehen vielleicht. Deutsche Bahn ist ein Problem, das wissen wir alle. Aber dass so ein Platz bei so einem großen Turnier so matschig ist und seifig ist und dass da Rasenstücke rausgehen, das war eigentlich das größere Thema hier.
Ja, man kann es natürlich erklären, woran es gelegen hat in Frankfurt. Man muss es damit aber nicht entschuldigen. Also der Hintergrund ist, in Frankfurt gab es einen Hybridrasen. Das ist Naturrasen und dazu eingearbeitet werden Kunstfasern, die halt ganz normale grüne Grashalme darstellen sollen, aber die einen Rasen insgesamt strapazierfähiger machen und ihm auch im Untergrund etwas standfester macht. Also er ist nicht so leicht rauszutreten. Dann gab es American Football auf diesem Rasen und dann war wohl das Problem, dass man in Frankfurt gesagt hat, wir kriegen das Teil nicht mehr hin von den Kosten sowieso nicht. Wir säen Naturrasen. Und das in der Kürze der Zeit ist nicht so angewachsen, wie es nötig war. Und dementsprechend rutschten die alle aus. Also ich habe das Spiel England-Dänemark kommentieren dürfen, war auch sehr überrascht. Kyle Walker wechselte ja nach 5 Minuten schon die Schuhe. Ich gedacht habe, ey, müssen die noch streuen? Ist es da so glatt oder was? Aber wenn der über die rechte Seite da die ersten Antritte hatte und sich da jedes Mal lang machte, da war schon erkennbar, da gibt es große Probleme. Auch mit der Deutschen Bahn, da muss ich ja wirklich sagen, ich meine, du lebst in London, ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich bin fast froh, dass diese Bahnthematik jetzt der großen Öffentlichkeit auch europaweit bekannt gemacht worden ist. Dass das vielleicht mal ein bisschen Druck auf die Regierung macht, zu sagen, Leute, ihr blamiert euch hier bis auf die Knochen, ihr seid nicht in der Lage, einen Zug einigermaßen, und bei einigermaßen sind wir schon so, dass wir sagen, halbe Stunde Verspätung ist ja schon einigermaßen pünktlich ankommen zu lassen. Also für dieses von außen ja immer noch hochgelobte Land Deutschland ist es ja einfach peinlich bis zum geht nicht mehr. Und wir kriegen es nicht auf die Kette, das muss man ja wirklich sagen. Wie läuft das denn in England? Sind die Züge da pünktlicher? Das heißt, die Engländer kommen nach Deutschland, sind entsetzt, weil hier Pünktlichkeit, wo man ja meint, die Deutschen stehen dafür, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
Ja, die Züge sind statistisch gesehen pünktlicher, das habe ich auch mal gelesen irgendwo. Also da ist Großbritannien, glaube ich, in Europa auch ganz, ganz vorne dabei. Absolut. Also die 2 Tage, die ich jetzt in Dortmund war, mein Hotel war auch ein bisschen außerhalb in der Nähe von Soest, einfach aus Kostengründen. Da hat alles gut funktioniert. Die Regionalbahn ist gefahren, auch wenn sie dann nicht bis Dortmund Hauptbahnhof gefahren ist, weil aus irgendwelchen Bauarbeiten Gründen war sie dann nur bis Signal Iduna Park gefahren. Aber das war für mich ja egal. Aber da gab es jetzt keine Probleme, dass da irgendwie Riesenverspätung war oder so. In England ist es allerdings, gibt es andere Probleme. Erstmal wird in England, was Züge angeht, was auch Flughäfen angeht, auch sehr, sehr viel gestreikt. Wahrscheinlich sogar mehr als in Deutschland statistisch. Und erstmal sind die Züge hier überhaupt nicht mehr bezahlbar. Also wenn du von London mal, sagen wir mal, nach Newcastle hochfährst, das sind 3,5 Stunden, oder wenn du mal nach Schottland willst, da zahlst du für eine einfache Fahrt teilweise 200 Pfund. Das sind ja alles private Zugunternehmen, das ist ja keine, wie bei uns die Deutsche Bahn. Das sind dann alles einzelne Unternehmen und also ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr Langstrecke gefahren in Großbritannien, weil ich es einfach nicht mehr bezahlen kann und auch nicht will. Das ist viel zu teuer. Also 400 Pfund hin und zurück, da fliege ich für ein Drittel mit EasyJet oder so. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das Einzige, was ich der Deutschen Bahn und dem deutschen Bahnnetzwerk zugutehalten muss, es wird ja auch immer gesagt, ja, guckt euch die Schweiz an, da fährt jeder Zug pünktlich, alles 1A und alles sauber. Ja, man muss also dann aber auch mal die Einwohnerzahlen sehen und das Streckennetz. Also das Schweizer Streckennetz ist vielleicht ein Viertel oder ein Drittel vom deutschen Streckennetz und das ist in Großbritannien genauso. Also da fahren zwar auch viele Züge, aber das Netzwerk ist weitaus kleiner. Und natürlich, wenn du einen Zugverkehr hast, der auch teilweise 24 Stunden geht. Also ich kann zum Beispiel nicht nach Mitternacht von London nach Liverpool oder Manchester fahren. Also zwischen nach Mitternacht, mal abgesehen vom Wochenende, nach Mitternacht bis 5 Uhr morgens geht hier eigentlich gar nichts mehr. Die U-Bahn fahren zwar auch nur an Wochenenden, aber in Deutschland kann ich halt um 2 Uhr morgens von Hamburg nach München fahren mit dem ICE. Das geht dann. Also ich muss denen dann schon zugutehalten, das Streckennetz ist natürlich weltweit ganz vorne dabei, was da mal die Quantität angeht. Aber dass die Deutsche Bahn sehr, sehr viel Arbeit vor sich hat, um Dinge zu verbessern, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist schon relativ katastrophal. Ich bin nur dagegen, das dann immer zu vergleichen mit Ländern wie zum Beispiel der Schweiz, weil das Land einfach viel kleiner ist. Und natürlich bei weniger Zügen hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du pünktlicher bist. Und wie gesagt, in Großbritannien ist es so, alles privatisiert. Du kannst die Zugfahrten eigentlich nicht mehr bezahlen. Und das Netzwerk ist auch nicht so groß wie in Deutschland. Logischerweise Deutschland mitten in Europa. Du kannst auch mit dem Zug ins Ausland fahren und da wird alles angeboten. Aber klar, die Deutsche Bahn muss sich verbessern. Jetzt ist das Turnier demnächst auch vorbei. Jetzt ist es zu spät. Aber organisatorisch hatte ich schon vorm Turnier schon ein bisschen die Sorge gehabt. Wie gesagt, wir leben in Zeiten, wie ich gesagt habe, der Service-Sektor, dem geht es nicht gut. Deutschland organisatorisch ist momentan vieles im Argen. Da ist vieles verpasst worden über Jahrzehnte. Und ja, man hat ja auch diesen New York Times-Artikel gelesen von dem Amerikaner, der geschrieben hat, also wer Deutschland noch als effizient und organisatorisch top kennengelernt hat, der sollte diese Gedanken mal sofort ja, aus dem Kopf verbannen, weil die Zeiten sind vorbei. Also das ist halt momentan eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, hätte die Europameisterschaft in diesem Jahr in Großbritannien stattgefunden, hätten wir ähnliche Probleme gehabt. Es hätte wahrscheinlich Streiks gegeben. Die Leute wären extrem sauer gewesen über die Preise der Züge. Also hier sind auch ähnliche Probleme, die einfach aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und dieser, ja, Post-Pandemie-Zeit einfach noch da sind.
Ja, Gott sei Dank haben wir keine Fälle zu in Japan, wo die Bahnbeamten Harakiri, also Selbstmord, begehen, weil der Zug, für den sie verantwortlich sind, eine Minute Verspätung hatte. Das ist tatsächlich so. Man lacht da so ein bisschen drüber, aber das ist da wohl nicht so unüblich, dass man aus dieser, ja, Geschichte des Landes Japan sich so verhält. Daniel Barthold, sollen wir ein bisschen über Fußball reden?
Ja, gerne, gerne.
Du bist im Signal Iduna Park, das heißt, bei der EM heißt es EM-Stadion Dortmund. Die Sponsorennamen dürfen da nicht getragen und nicht genannt werden. Und hast ein richtig gutes Spiel erlebt, weil es nicht stattgefunden hat, teilweise. Welche Partie hast du gesehen?
Ja, ich war bei Deutschland gegen Dänemark. Also als die EM, als es klar wurde, dass die EM in Deutschland stattfinden wird, hatte ich eigentlich gedacht, okay, du bist 3, 4 Wochen in Deutschland. Jetzt hat sich einfach beruflich die Situation so ergeben, dass ich weiterhin hier in London bin und meistens von London aus arbeite. Und habe dann, ja, wann war das, vor 4 Monaten über die Ticketverlosung der UEFA, gab es noch ein Ticket in der Kategorie 1 für das Achtelfinale in Dortmund. Und man hat dann doch so selbstbewusst gedacht, naja, Deutschland wird ja wohl die Gruppe gewinnen oder man hat es zumindest gehofft. Es war ja dann doch relativ knapp. Es hätte ja auch die Schweiz werden können, was mich auch nicht gestört hätte, aber Das war sozusagen jetzt mein einziges Spiel bei diesem Turnier und ja, habe es da auch echt gut getroffen. Also das Spiel an sich schon qualitativ hochwertig, ein paar strittige Entscheidungen. Ich weiß, dass die Dänen mit dem VAR nicht so ganz zufrieden waren. Und klar, dann hatten wir eine Spielunterbrechung, ein Gewitter gehabt, was ich erst gar nicht so als so stark empfunden habe. Ich habe es dann auch gesehen, dass es geblitzt hat und ein bisschen gedonnert hat. Und dann habe ich schon gesehen, dass der Schiedsrichter die Spieler dann reingewunken hat. Vermutlich wussten die vorher schon beim Wettervorbericht, dass das passieren würde. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das Wetter war relativ gut in der Innenstadt gewesen. So 5, 6 Stunden vor Anpfiff war ich in der Innenstadt. Da war es relativ warm und war echt ein schöner Nachmittag. Und als dann das Gewitter kam, gut, du hast es dann gesehen, ich, wie gesagt, Kategorie 1, ich hatte relativ guten Platz, bin auch nicht nass geworden und es hat dann geregnet und für mich waren diese 27 Minuten jetzt auch nicht so lang. Also das habe ich auch, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal erlebt im Sommer, auch in Deutschland schon mal, dass da ein Spiel unterbrochen wurde. Ich habe dann halt nur gesehen, dass an den Seiten, und da wurde ja, glaube ich, auch in Deutschland ein bisschen drüber diskutiert, über dieses Dach in Dortmund, dass da auf der Seite so wasserfallartig dann das Wasser runterlief, was wohl auch so gewollt ist, nur dieses Stadion ist wohl nicht auf so eine Regenmassen vorbereitet. Also es war dann doch ein relativ starker Regen und habe dann natürlich nach dem Spiel oder am Sonntag dann die Videos gesehen, wie die Dänen da irgendwie oben ohne sich dann geduscht haben, wo dieser Wasserfall runterkam. Aber das war für mich jetzt, also ich hatte nie den Eindruck, dass das Spiel nicht mehr weitergeführt werden kann oder dass der Rasen jetzt komplett durchnässt ist. Also mein Eindruck war, klar, es war ein schweres Gewitter, aber diese 27 Minuten gingen für mich jetzt eigentlich relativ schnell rum. Bei mir war es halt so, dass ich nach dem Spiel, ich bin um kurz nach 12 vom Signal Iduna Park Richtung Soest gefahren, wo mein Hotel war. Und bin dann kurz vor Soest, also einen Ort vor Soest, ausgestiegen. Da gab es auch keine Taxen mehr und nichts. Und da hat es dann nochmal richtig geschüttet. Das war dann so gegen 1 Uhr morgens. Und ich hatte jetzt keinen Regenschirm dabei, kurze Hose. Da hat es richtig gewittert, richtig geregnet. Und da bin ich richtig nass geworden. Da war ich auch so mit der Einzige, der noch auf den Straßen war. Aber das war eigentlich so mein Erlebnis. Um 1 Uhr morgens, da habe ich das Gewitter dann nochmal live miterlebt und war dann auch wirklich klitschnass im Hotel. Und die Schuhe haben es dann auch nicht mehr ganz geschafft, trocken zu werden, auch am nächsten Tag nicht. Das war dann nochmal wahrscheinlich so, dass der Eindruck, den die Leute hatten, die dann falsch gesessen haben. Also die Dänen, die da in der Ecke saßen, wo dann das so wasserartig runterlief, die hatten dann etwas Pech gehabt mit ihren Sitzen, mit ihren Plätzen.
Aber schön, dass sich die 27 Minuten nicht gestört haben. Ich durfte das Spiel kommentieren und habe 27 Minuten durchgeredet, ohne zu wissen, was passiert jetzt als nächstes und bin da einigermaßen heile durchgekommen. Da sind so die Herausforderungen, wo man sich als Reporter doch drüber freut, wenn man es übersteht und nach dem Spiel sagt, mein, hast du nicht so schlecht hingekriegt, über etwas zu reden, was gar nicht stattfindet. Wie war das denn vom Bahnhof zum Stadion? Da gab es ja diesen grünen Teppich, der ja quasi alle, die mit dem Zug anreisen, vom Hauptbahnhof zum Stadion leiten. Bist du diesen Weg auch gegangen und bist dann quasi in diesen Tausenden von Fans, die als Fanmarsch, der Begriff ist leider sehr martialisch, finde ich, aber er beschreibt es am besten, den Fanmarsch zum Stadion gemacht haben. Bist du da mit dabei gewesen dann?
Ich bin teilweise mitgelaufen. Ich kenne jetzt Dortmund nicht so im Detail. Ich war 6, 7 Mal da. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das letzte Mal, dass ich im Stadion war bei Borussia Dortmund, ist tatsächlich schon über 12 Jahre her. Da war ich mal bei einem Champions League-Spiel. Also wusste ich gar nicht, dass ich so lange nicht dort war, weil ich dieses Stadion einfach super finde. Das ist echt ein tolles Ding. Also ganz objektiv, geniales Stadion. Und ja, ich bin, wann war ich am Hauptbahnhof in Dortmund? Ich würde immer so sagen, gegen 2:30. Und da war schon richtig was los. Dann bin ich kurz in das Deutsche Fußballmuseum, weil ich da auch noch nie war, fand ich auch sehr interessant dort drin, haben sie echt super gemacht. Da haben sie auch sehr viel investiert und da hast du schon gemerkt, ne, da lag was in der Luft. Ne. Deutschland spielt Achtelfinale. Waren so ein bisschen die Vibes wie 2006, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, es war super positive Stimmung, viele Dänen da gewesen, viele Engländer, ein paar Schweizer, ein paar Italiener. Und ich bin dann vom Deutschen Fußballmuseum so Richtung Innenstadt gegangen. Dann gab es halt diesen Fanmarsch. Ich habe auch diesen grünen Teppich teilweise gesehen, bin ihm aber nicht jetzt bis zum Stadion gefolgt, weil ich halt so viel Zeit hatte. Und ich war dann am Friedensplatz, um noch so ein bisschen was von Schweiz gegen Italien mitzubekommen. Bin dann allerdings früher dann los, weil ich relativ früh am Stadion sein wollte. Friedensplatz war auch relativ viel los, wie wieder viele Engländer, viele Deutsche. War super Stimmung, echt positiv. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Preise schon knackig sind, also auf den Fanfesten und dann auch im Stadion. Und bin dann auch ja, Richtung Stadion, Westfalenhallen und bin diesen Marsch dann so 10, 15 Minuten mitgegangen. Und das war schon, also ich habe schon viele Deutschlandspiele in meinem Leben miterlebt. Ich glaube, das erste war 99, glaube ich, und auch bei großen Turnieren viele Spiele erlebt. Aber das war von der Stimmung schon auch vorm Spiel echt super. Also es war erstmal friedlich, es war positiv. Extrem viele Leute, auch die kein Ticket hatten, die auch nicht aus Dortmund kamen, die einfach angereist sind, um das mitzuerleben. Also es war schon richtig viel los. Und ja, dann im Stadion gab es davor noch so eine Art Bar, weil ich halt diese Kategorie 1, den Platz noch so eine Bar besuchen konnte. Da war dann noch Schweiz, Italien, da war auch die Stimmung sehr, sehr gut. Und dann im Stadion fand ich es halt auch super. Also der dänische Support ist immer gut. Die haben immer einen lautstarken Support. Und ja, es war, wie gesagt, das qualitativ Deutschland. Ich fand, die haben ein super Spiel gemacht, haben, wie gesagt, mit der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt. Das, wie gesagt, das war ein Abseitstor, aber es ist halt minimal. Und dann mit der Hand, das kannst du dann auch nochmal diskutieren. Ich denke mal, das Regelwerk besagt, es war Abseits und es war ein Elfmeter, aber ich kann die Dänen natürlich verstehen, dass das sehr, sehr unglücklich war. Aber wenn ich sehe, dass das zweite Tor von Musiala, auch diese Riesenchance von Havertz, also das war schon richtig guter Fußball. Und auch nach dem Spiel muss ich sagen, von der Stimmung her, also ich habe jetzt mal überlegt, wann war die Stimmung mal besser aus deutscher Sicht, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also dann wirklich nur 2006. Ich war auch bei der EM 2016, Deutschland-Italien-Viertelfinale, das kommt da nicht ran. Also das war schon, das liegt halt auch an diesem Stadion, an dem Dortmunder Stadion, aber das war nach dem Spiel schon richtig, richtig gute Stimmung, ja.
Angeblich soll die deutsche Mannschaft auch deswegen unbedingt Gruppenerster, ja, werden wollen, wollten sie werden, um in Dortmund spielen zu dürfen, um diese maximale Unterstützung zu haben. Vorher haben sie in Frankfurt gespielt, da sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, ach, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Dortmund war klar, die Hütte brennt und jetzt sind sie Stuttgart. Und man hört auch so ein bisschen gegen Spanien diese, ja, Bittel und Bettelei, bitte unterstützt uns, bitte macht da ein lautes Stadion, dass wir eine Heimspielatmosphäre haben. Man ist sich da nicht so sicher. Also Deutschland und Dortmund passt gut zusammen, die anderen Stadien haben da die Schwierigkeiten. Hamburg vorneweg, da erinnern wir uns ja auch an ganz, ganz wichtige Spiele der deutschen Mannschaft, die vermeintlich ohne Zuschauerunterstützung dann entsprechend verloren wurden. Jetzt reden wir über das Spiel Deutschland-Dänemark und du hast zwischendurch gesagt, die Engländer waren in Dortmund. Spielfrei, die hatten eigentlich da gar nichts zu suchen, aber drei Nationen treffen aufeinander. Wir sehen sehr oft im Fernsehen Bilder, wo ja, sich die Fans unterhaken, miteinander feiern, vielleicht sogar die Shards austauschen oder was auch immer. Ist das aus deiner Sicht so gestellt fürs Fernsehen? Hallo, wir sind im Fernsehen, da dürfen wir uns jetzt nicht kloppen. Aber wenn keine Kamera drauf schaut, dann geht es richtig zur Sache. Denn drei Nationen und England dann mit dabei, da könnte es Probleme gegeben haben, oder?
Ja, also ich habe das selber nicht erlebt. Also ich fand das jetzt auch in Dortmund absolut friedlich. Also es war natürlich schon, man muss natürlich schon sagen, es waren sehr, sehr viele deutsche Fans. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie tausende Engländer waren. Und ich glaube, die Dänen, die hatten einen separaten Fanmarsch. Natürlich haben wir einige gesehen und die waren auch super freundlich und super gut drauf. Also da kann ich gar nichts sagen. Ich habe das eben, wie ich vorhin gesagt habe, über jemand in Gelsenkirchen halt gehört, dass es zum Beispiel bei England gegen Serbien nicht so friedlich war. Das wird halt im Fernsehen oder dann von der UEFA nicht berichtet. Jeder weiß, dass Serbien auch eine Hooligan-Szene hat und auch Verbindung zu Russland. Und was zwischen Russland und England gegangen ist, wissen wir ja 2016 bei der EM. Also da sind dann schon trainierte Hooligans, die da hinfahren, um sich zu kloppen. Das gibt's natürlich auch. Aber ich selber muss sagen, jetzt an dem Samstag, ich habe nicht eine einzige Schlägerei gesehen. Ich habe relativ wenig Polizei, was man ja auch vor der EM gedacht hat, dass da schon ein bisschen bei einigen Bundesligaspielen getestet wird, so bei Derbys, ne, mit Polizeieinsatz und so weiter und so fort. Ich fand es in Dortmund extrem entspannt, extrem deeskalierend, was seltener wird gerade bei großen Spielen oder bei Derbys. Also gerade als ich in der Einkaufsstraße war Richtung Friedensplatz, da waren einige Bierstände auch, da war es extrem voll. Und da habe ich ja zwei, drei Polizeiwagen gesehen, keinen Polizisten irgendwo in der Menge. Also ich fand das extrem deeskalierend und genau richtig so. Also die haben die Fans einfach feiern lassen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, da war irgendwie ein Pulk von Engländern oder ein Pulk von Dänen. Es war dann schon extrem viel deutsche Fans. Und selbst wenn dann eine Gruppe von Engländern ist, die dann irgendwie Probleme machen wollen, also die wussten ganz genau, dass die da in der Minderheit sind. Deswegen hat sich das gar nicht angeboten. Also ich habe mich mit einigen Engländern unterhalten, weil ich ein paar Flaggen gesehen habe von irgendwelchen Ortschaften, die bei mir um die Ecke sind. Und ja, klar, die trinken natürlich viel. Also du siehst, dass sie alle nicht mehr nüchtern sind. Und das ist ja auch für die der Grund, dann nach Deutschland zu gehen. Ich meine, die Engländer sind ja sehr reisefreundlich, die Schotten auch. Aber es geht dann auch nicht immer nur um Fußball, sondern es geht einfach darum, eine riesen Party zu feiern und halt auch gut was zu trinken. Also das ist halt für die auch ein bisschen Urlaub. Aber ich habe jetzt an dem Samstag, Sonntag war sowieso nicht viel los in Dortmund. Ich bin dann von Dortmund nach Köln gefahren, weil mein Flieger von Köln ging und da hat ja Spanien gegen Georgien gespielt. Da habe ich noch ein paar Spanier und Georgier gesehen, einige Engländer, die dann Richtung Gelsenkirchen gefahren sind. Aber ich selber habe überhaupt keine Schlägereien gesehen, auch keine irgendwelche Fangesänge. Da wird ja auch immer gesagt, die Engländer kommen dann irgendwann mit ihren Weltkriegsgesängen, um ein bisschen zu provozieren. Habe ich jetzt dieses Mal überhaupt nicht erlebt. Also da kann ich nur Positives sagen. Klar, ich war nur jetzt 40 Stunden da. Also wenn ich jetzt mehrere Wochen da gewesen wäre, hätte ich vielleicht was anderes sagen können. Aber ich selber habe das nicht erlebt, habe es aber eben gesagt, wie gesagt, von einem Kumpel aus Gelsenkirchen gehört, dass es da Probleme gab beim Spiel England-Serbien. Und natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, also Albanien spielt gegen Kroatien, ich spreche die Sprache nicht, aber so wie ich das ja gehört habe von serbischer Seite und UEFA-Seite, also die haben da schon 90 Minuten Hassgesänge gegen Serben aufs Parkett gebracht. Also das müssen wir natürlich dann auch erwähnen. Das gibt es natürlich auch, wenn solche Spiele stattfinden, historisch, dann ist die Stimmung schon ein bisschen aufgeheizt. Das kann ich mir schon vorstellen.
Dementsprechend ist auch ein albanischer Spieler von der UEFA entsprechend diszipliniert bestraft worden, weil er auch ganz aktiv dabei gewesen ist. Es gibt bei Facebook den Account Hooligan TV und ja, die zeigen immer wieder mal so private Aufnahmen, die gefilmt werden bei Schlägereien. Ich glaube, da sind sie auch ein bisschen stolz drauf. Und da waren die Bilder zu sehen, England gegen Serbien. Da hat es dann bei einer Gaststätte richtig gescheppert. Scheint aber wohl das einzige Mal gewesen zu sein, denn ansonsten ist bei Hooligan TV nicht mehr gezeigt worden. Also ganz offensichtlich war das das Einzige, was bei der Europameisterschaft so richtig handgreiflich aufeinander getroffen ist. Jetzt haben wir in Deutschland 32 Nationen und die scheinen ja irgendwie ständig durch Deutschland zu reisen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass die sich treffen, unvorbereitet an den Bahnhöfen, in den Städten, dass ausgeschiedene Nationen, ausgeschiedene Fans trotzdem bleiben, weil sie sagen, wir machen eh Wochen, 4 Wochen Party, nach dem Motto No Scots, No Party. Wie ist das aus deiner Sicht als Groundhopper? Ist das genau der Ansatz, den solche Fans haben? Gerne Spiele gucken, gerne die eigene Mannschaft unterstützen, aber fast auf Augenhöhe, das Drumherum, die ja, Party halt, wie sind die jeweiligen Gastgeber, wie können wir uns da verhalten, wie viel Partyspaß können wir machen? Ist das ein reisendes Partyvolk, was zu so einem großen Turnier dann kommt, eben aus diesen teilnehmenden Ländern?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also was Schottland, also Großbritannien angeht und Irland definitiv. Also die gehen auch wegen der Stimmung her. Also wenn zum Beispiel sich Irland qualifiziert und die spielen ein Vorrundenspiel gegen Spanien und liegen nach 70 Minuten 4-0 hinten, dann hörst du nur die Iren feiern. Das ist völlig unabhängig vom Spielstand, weil sie loyale Fans sind, klar. Aber weil es eben auch Partystimmung ist, bei den Schotten ist es eigentlich auch immer so gewesen, Hauptsache wir sind dabei, jetzt haben sie ein bisschen mehr, jetzt wollten sie sich auch fürs Achtelfinale qualifizieren, was natürlich jetzt einfacher wird mit dem dritten Platz. Aber Großbritannien definitiv und auch England, das kann mir keiner erzählen. Also England, es fliegen so viele Engländer hier. Am Flieger jetzt Richtung Dortmund am Samstag war der Flieger 80, 85% voll mit Engländern, also das England-Trikot. Viele haben dann natürlich auch kein Ticket. Also da geht es darum, klar, ein bisschen sich zu treffen mit Freunden, auch so ein bisschen, was man hier sagt, die Stadt so ein bisschen einnehmen, Flaggen aufhängen, wie gesagt, viel Bier trinken und das ist halt so der Party-Vibe. Das ist bei anderen Nationen vielleicht anders. Also ich glaube, wenn, also jetzt zum Beispiel wie Italien, Italien ist relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Ich glaube, die wollen jetzt mit der EM nichts mehr zu tun haben. Bei den Tschechen und Polen ist das ähnlich. Da musst du natürlich auch überlegen. Also wenn du sag mal, du kommst aus London und du fährst nach Gelsenkirchen, da zahlst du für ein Bier, hier zahlst du vielleicht 7 Pfund und in Gelsenkirchen 3,50, wenn du die richtige Kneipe findest. Für Polen und Tschechen und Albaner ist es dann vielleicht schon etwas teurer in Deutschland zu sein, dann fahren die wieder nach Hause. Also das muss man auch überlegen, dass natürlich hier die Lebenshaltungskosten teilweise, auch was Alkohol angeht, einfach teurer sind, wenn du in den Pub gehst. Ist auch alles preistechnisch erhöht worden, ist in Deutschland genauso. Aber wenn du aus London kommst, egal wo du in Deutschland bist, selbst in München, ist es eigentlich vergleichsweise günstiger. Ich würde nicht sagen günstig, aber günstiger. Und das ist dann auch so eine Sache, dass die Fans sagen, oh, die EM findet in Deutschland statt, überall gibt es eine Kneipe, überall gibt es einen Bierstand, alles ist ein bisschen günstiger, da fahren wir jetzt mit 100.000 Leuten hin. Also das ist auf jeden Fall so. Und die englischen Fans, du kannst die auch nicht so kategorisieren, dass es nur die Loyalen gibt oder nur die Partygänger oder nur die Anti-Leute, die Gewalttätigen. Also es gibt halt so viele England-Fans, die reisen. Ich glaube, mehr als irgendeine andere Nation in Europa. Und da hast du natürlich quantitativ einfach ganz viele Sparten der Gesellschaft. Du hast halt Leute, die extrem viel Geld haben, das sind dann irgendwelche Anwälte aus Chelsea, für die ist dann die Kohle völlig egal. Dann hast du den Hooligan, der irgendwie hier ein bisschen Probleme machen will. Das war anscheinend jetzt nicht so viel, das ist ja gut. Da wurde vor dem Turnier aber auch schon gesiebt. Also viele, die dann einen Criminal Record hatten und wo es da Probleme gab, die konnten gar nicht nach Deutschland einreisen. Dann hast du den klassischen Fußballfan, der einfach endlich mal will, dass England einen großen Titel holt. Also da kommen halt echt extrem viele Fans, die auch viel Geld ausgeben und die bereit sind. Ich glaube, das ist bei anderen Nationen nicht ganz so. Also ich habe jetzt nicht so viele Spanier auch im Stadion gehört. Portugal gestern war okay. Italien, ja, geht so, ne? Aber da sind einfach andere Nationen, also Holland, Österreich, Schweiz natürlich momentan, weil sie gut sind, England, Schottland, Türkei natürlich mit den vielen türkischen Mitbewohnern oder Mitbürgern, die bei uns leben. Und ja, da gibt's viele Unterschiede, quantitative Unterschiede, qualitative Unterschiede. Aber meine Erfahrung ist generell von Großbritannien halt, das ist halt auch so ein bisschen, ja, die Begeisterung für Sport, klar ist, die Fußballbegeisterung, aber eben auch nach Deutschland zu fahren, um einfach zu feiern. Also unabhängig vom Resultat so ein bisschen.
Ja, spätestens bei Schottland hatte man den Eindruck gehabt, als die rausflogen, egal, wir sind da, wollen Party machen. Das ist eben dieser Schlachtruf, no Scotland, no Party. Und dementsprechend sind sie dabei gewesen. Das haben wir vielleicht auch bei den Isländern gehabt, ne, die auch, als die mal mit dabei waren, für ganz tolle Stimmung gesorgt haben. Aus deiner Sicht sollte man da so eine Wildcard aussprechen, dass Schotten, Isländer, egal ob die qualifiziert sind oder nicht, generell dabei sind, weil die Fans für tolle Stimmung sorgen?
Ja, also wurde hier so ein bisschen geflaxt. Man kennt ja auch die Rivalität England-Schottland. Also die Engländer amüsieren sich natürlich, dass die Schotten das noch nie geschafft haben, in eine K.O.-Phase einzuziehen. Generell bin ich absolut dabei, dass, also wenn man hier aus der Region kommt, also Wales, Schottland und Irland finde ich super, die Fans. Also für mich ist auch Schottland immer schon so meine zweite Nationalmannschaft gewesen. Ich fand die schon immer klasse, immer gute Stimmung, immer friedlich, immer gut drauf. Allerdings muss man schon sagen, dieses Mal waren die Schotten schon enttäuscht. Also sie wussten halt, dass 4 Punkte wahrscheinlich, das reichte ja am Ende, 4 Punkte reichen würden. Und dass sie das Ding dann gegen Ungarn nicht gewonnen haben und dann am Ende nur sogar noch verloren haben. Also das hat man schon gemerkt. Da war schon eine Riesenenttäuschung. Da hat man auch so ein bisschen den Trainer kritisiert, was für Schottland eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass man die eigene Mannschaft oder den eigenen Staff so ein bisschen kritisiert. Aber sie haben schon gedacht in der Gruppe, naja, ja, wir haben jetzt den Punkt geholt gegen starke Schweizer. Dann wird man es gegen Ungarn schon schaffen. Ich persönlich war mir fast sicher, dass sie gegen Ungarn entweder unentschieden spielen oder verlieren werden, weil die Schotten das einfach, die schaffen es einfach nicht dann. Das ist einfach qualitativ, es reicht dann nicht. Ne? Das ist, hat man dann auch gesehen gegen Ungarn. Sie waren ja offensiv dann doch relativ schwach. Nehmen wir mal das Eröffnungsspiel raus, das war eine Katastrophe, aber gegen starke Deutsche, dann muss man auch fairerweise sagen. Aber klar, sie haben weiter gefeiert und sind weiter positiv gewesen, aber die Enttäuschung, fand ich, war größer als bei anderen Turnieren. Ich meine, die Schotten haben sich lange nicht qualifiziert. Und 2020, da haben sie zumindest, oder 2021 bei der EM, da haben sie ja zumindest unentschieden gegen England gespielt. Das ist ja für die das größte Spiel überhaupt, wenn man gegen England spielt. Und da war es ja nicht ganz so enttäuschend. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich so, die wollten diese 4 Punkte. Sie waren selbstbewusst genug, um zu sagen, das schafft man, diesen dritten Platz. Und dass sie es jetzt wieder nicht geschafft haben, das ist dann schon, ja, ging dann schon so ein bisschen auf die Stimmung und aber du hast recht, ich habe auch in Dortmund noch viele Schotten gesehen, also viele schottische Trikots. Aber da ist ja jetzt momentan so eine richtige Fanfreundschaft entstanden zwischen Deutschland und Schottland. Also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der auch bei allen drei Vorrundenspielen war mit Schottland. Und der ist jetzt auch, er meinte auch, er ist jetzt also neben Schottland auch Deutschland-Fan und er will, dass Deutschland Europameister wird. Also da ist nochmal so eine richtige Freundschaft entstanden. Vielleicht auch es würde ja passen, ne? Fanfreundschaft Deutschland-Schottland, weil die Engländer mögen, was Fußball angeht, uns ja als Nationalmannschaft nicht so gerne aufgrund der Rivalität und die Schotten schon mal gar nicht. Vielleicht bietet sich das dann an.
Mal schauen, was die Zukunft bringt. Nächstes großes Turnier. USA, Mexiko und Kanada, die Weltmeisterschaft. Mal schauen, ob die Schotten dabei sind und ob wir dabei sind. Das wissen wir auch noch nicht. Das müssen wir auch noch erstmal schaffen. Daniel Barthold, schönen Dank. Groundhopper aus London, der mal wieder nach Europa geflogen ist, in sein Heimatland, nach Deutschland und hat mal bei der EM vorbeigeschaut und hat mal seine Eindrücke aus englischer Sicht, wenn ich das so sagen darf, mal darstellen. Zum Schluss, wie immer, wie damals im WDR bei Kurt Brumme, zu Toby Charles. Toby, wie ist das Wetter in London?
Ja, heute, jetzt sehe ich gerade, es fängt so ein bisschen an zu nieseln, also es ist echt klassisch gerade. Es war jetzt relativ bewölkt, es ist relativ kühl. Und also klassisch englisches Nieselwetter trifft es eigentlich ganz gut. Also warm ist es nicht.
Tja, it's raining cats and dogs. Das haben wir zumindest im Moment bei mir hier in meiner Heimatstadt. Da regnet es heftig. Aber das kennen wir ja noch schon jetzt seit einiger Zeit. Daniel Barthold, vielen, vielen Dank. Was hast du als nächstes so als Reiseziel? Wo geht's hin?
Ja, ich muss jetzt mal wieder ein paar neue Länder besuchen. Also ich sammle ja auch diese Länderpunkte und was ich dieses Jahr noch machen will, ist Tunesien und eventuell Kasachstan und Usbekistan. Aber da muss ich noch sehr, sehr viel planen. Aber das hoffe ich noch irgendwie zu schaffen dieses Jahr.
Ich drücke die Daumen und melde dich gerne, wenn du aus diesen Exoten zurück bist. Und ihr, liebe Fußballfreunde, wenn ihr gesagt habt, Groundhopper, Länderpunkte, wie funktioniert das? In einer älteren Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog habe ich mit dem Daniel mal drüber gesprochen, wie das funktioniert, Groundhopper zu sein. Ist sicherlich auf der Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast gehört habt, noch zu finden. Mal ein bisschen runterscrollen, dann kommt ihr zur passenden Ausgabe. Daniel Barthold, vielen, vielen Dank. Alles Gute für die nächsten Aufgaben.
Danke auch. Tschüss.
Dankeschön, Daniel Barthold. Ja, da bin ich mal gespannt. Hat das geklappt mit, was war das alles? Tunesien und Kasachstan und was? Ja, da spielen sie auch Fußball, klar. Da will er hin, da will er Länderpunkte holen. Gerne nochmal gesagt, also wenn euch das interessiert, ich habe mit dem Daniel schon mal drüber gesprochen, wie dieses Groundhopping-System funktioniert, diese Punkte, die man da holen kann. Und wenn ihr Bock drauf habt, euch das nochmal anzuhören, dann könnt ihr das gerne tun. Ich ziehe so ein bisschen in die Länge, was ich gerade sage, weil ich nämlich auf meiner Homepage ralfbosse.de natürlich auch alle Ausgaben meines Podcasts aufgelistet habe. Und dann könnt ihr da auch nachschauen. Das mache ich jetzt für euch. Das ist. Oh, wo sind wir mit ihm? 2021 habe ich was mit ihm gemacht. Juli 2021. Ja, gab insgesamt, habe ich jetzt bei mir gesehen, schon drei Folgen mit ihm. Er ist die Nummer 1 in Hamburg. Er ist FC St. Pauli-Fan. Hat da mit mir drüber gesprochen. Und die etwas andere EM-Bilanz 2021. Sie litt ja unter Corona-Problemen. Und das hat er im Gespräch ja auch angedeutet. Das war mal alles gar nicht so einfach. Heute ging es um die Europameisterschaft in diesen Tagen, die bald zu Ende geht. Und Daniel Barthold war mein Gast und hat sie für uns ein bisschen eingeordnet aus, ja, durchaus englischer Sicht. Er lebt in London. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich eigentlich über alle sozialen Medien, das heißt LinkedIn, Facebook, X und Instagram, über meine Homepage auch, ralfbosse.de. Und immer donnerstags gibt es eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Falls ihr das erste Mal dabei wart, herzlich willkommen. Vielleicht einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Tja, das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein schönes Finale und alles Gute. Tschüss, dann, Ralf Bosse.